Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Montagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Kang Kyung-an kreuz und quer durch Korea, unter anderem über die Erfinderin der Ulle-Wanderwege auf Jeju, die vor kurzem ihrem Krebsleiden erlag. Sie hören außerdem die Sportecke Ausdruck der Woche und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir unsere Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Heute geht es um den Koreakrieg. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Präsident Yi und Polens Premier Tusk führen Gespräche. Präsident Yi nach Israels Protest gegen Kritik an Tötung von Zivilisten enttäuscht. Regierungslager will bis Juni 80% des Nachtragshaushalts einsetzen. Präsident Yi Jae-myung ist am Montag an seinem Amtssitz in Seoul mit dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk zu Gipfelgesprächen zusammengekommen. Sie einigten sich inmitten der rapiden Veränderungen der internationalen Ordnung, die Kooperationsbeziehungen zwischen Südkorea und Polen zu stärken. Yi teilte beim gemeinsamen Presseauftritt im Anschluss an das Treffen die Einigung mit, auf der Grundlage tiefen Vertrauens die bilateralen Beziehungen zu einer umfassenden strategischen Partnerschaft auf einer höheren Stufe zu machen. Er wies auf die Intensivierung der Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie und die Ausweitung des Kooperationsbereichs sowie des Personenaustausches als Gesprächsergebnisse hin. Tusk sagte, Korea sei für Polen der größte Investor in Asien. Er sicherte ständige Bemühungen zu, damit Polen koreanischen Unternehmen weiterhin ein möglichst vorteilhaftes Investitionsumfeld anbieten kann. Er teilte auch die Einigung mit, die Zusammenarbeit in der Lebensmittelindustrie zu intensivieren. Er sei dankbar dafür, dass Präsident Yi die Erwartungen Polens an eine verstärkte Präsenz polnischer Produkte auf dem koreanischen Markt ausreichend verstehe. Präsident Yi Jae-myung hat einen israelischen Protest zurückgewiesen, nachdem er Israels Tötung von Zivilisten in Kriegszeiten kritisiert hatte. Er schrieb am Samstag in sozialen Medien, dass Israel nicht über die Kritik von Menschen aus aller Welt nachdenke, die unter dessen fortwährenden unmenschlichen und völkerrechtswidrigen Handlungen leiden, sei enttäuschend. Israel hatte Social-Media-Beiträge Yis zu Israels Kriegshandlungen kritisiert. Yi hat am Freitag in sozialen Medien ein Video geteilt, in dem zu sehen ist, wie bewaffnete Soldaten, mutmaßlich Angehörige der israelischen Verteidigungsstreitkräfte, einen Zivilisten von einem Dach werfen. Er verglich die Tötungen im Krieg mit der sexuellen Versklavung von Frauen durch das japanische Militär während des Zweiten Weltkriegs und dem Holocaust. Das humanitäre Völkerrecht müsse unter allen Umständen beachtet werden. Die Würde der Menschen müsse ebenfalls als Wert mit oberster Priorität geschützt werden, der keine Kompromisse erlaube, betont er weiter. Daraufhin erklärte das israelische Außenministerium am frühen Samstag in sozialen Medien, dass Yis Äußerungen einschließlich der Verharmlosung des Massakers an den Juden am Vorabend des Holocaust-Gedenktags in Israel inakzeptabel seien. Sie verdienten eine scharfe Verurteilung. Regierung und Regierungspartei wollen 80% des jüngst vom Parlament verabschiedeten Nachtragshaushalts bis Juni ausführen. Damit sollten die Schäden der vom Krieg im Nahen Osten betroffenen Industriezweige möglichst gering gehalten werden, beschlossen sie bei einer Beratung am Montag. Dabei wurde die Versorgungslage bei Erdöl unter die Lupe genommen. Das teilte Ando Goll, Mitglied des Sonderausschusses der Demokratischen Partei zur Reaktion auf wirtschaftlichem Gebiet wegen des Nahostkriegs, im Anschluss an das Treffen Reportern mit. Eine zügige Umsetzung des Zusatzbudgets sei wichtig, sagte er. Der Abgeordnete erklärte, dass sich 4 Ölraffinerien des Landes im Rahmen eines Tauschsystems aus den nationalen Ölreserven 30 Millionen Barrel gesichert hätten. Er informierte auch über die Versorgungslage bei petrochemischen Produkten. Die Regierung betreibe ein System zur täglichen Überwachung von Angebot und Nachfrage bei 50 Waren, darunter medizinischen Produkten und Gütern des täglichen Bedarfs. Südkoreas Regierung hat ihr System für Notfallsituationen weiter gestärkt. Die höhere Wachsamkeit soll den Finanzmarkt stabilisieren und die Bevölkerung hinsichtlich ihrer Lebensgrundlagen unterstützen. Mit dem Vorgehen reagiert sie auf erhöhte geopolitische Risiken im Nahen Osten, nachdem die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran ohne greifbares Ergebnis zu Ende gingen. Die Finanzdienstekommission hielt am Montagmorgen ein Treffen ihrer Taskforce für Notfallmaßnahmen ab. Unter Leitung ihres Vorsitzenden Iok Won wurden die Risikofaktoren aufgrund der Situation im Nahen Osten überprüft. Die Regierung will damit besser vorbereitet sein, da die Unsicherheit im Nahen Osten zusätzlich gestiegen ist. Die Finanzbehörden wollen die Entwicklungen am Markt ständig und ohne Unterbrechung beobachten. Sollte es zu größeren Schwankungen kommen, soll umgehend reagiert werden. Bei Bedarf wird die Unterstützung durch das Programm zur Stabilisierung der Anleihe- und Geldmärkte ausgeweitet. Im Rahmen des Programms wurden bereits 2,5 Billionen Won oder 1,68 Milliarden Dollar eingesetzt. Die koreanischen Ausfuhren sind in den ersten 10 Tagen dieses Monats auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Nach Angaben des Zollamtes am Montag legten die Exporte vom 1. bis 10. April nach vorläufigen Schätzungen um 36,7% zum Vorjahr auf 25,2 Milliarden Dollar zu. Dies entspricht dem bisher höchsten Stand in den ersten 10 Tagen eines Monats. Das Ergebnis ist einem drastischen Anstieg von 152,5% bei den Halbleiterexporten zu verdanken. Der Anteil der Halbleiter an den Gesamtexporten des Landes hat sich von 18,4% im Vorjahreszeitraum auf 34% fast verdoppelt. Die Einfuhren wuchsen in dem Zeitraum um 12,7% im Vorjahreszeitraum auf 22,1 Milliarden Dollar. Die Handelsbilanz wies einen Überschuss von 3,1 Milliarden Dollar auf. Golfstaaten wenden ihren Blick bei der Rüstungsbeschaffung stärker von den USA ab und mehr in Richtung Südkorea, Großbritannien und Ukraine. Denn sie befürchteten ein Vakuum bei Waffensystemen zur Luftverteidigung, schrieb die US-Zeitung The Wall Street Journal am Sonntag. Laut dem Bericht erkundigte sich Saudi-Arabien bei den koreanischen Rüstungsunternehmen Hanwha und LIG Next One, ob die Lieferung des Systems Chongqing 2 oder MSAM vorgezogen werden könne. Mit dem Luftabwehrsystem mittlerer Reichweite werden Drohnen, ballistische Raketen und Flugzeuge abgefangen. Wie verlautete, hätten auch die Vereinigten Arabischen Emirate koreanische Unternehmen um die Lieferung zusätzlicher Abfangraketen gebeten. Nach den mittlerweile 6-wöchigen Luftangriffen gingen ihre Munitionsreserven für die Flugabwehr schnell zur Neige. Daher würden Golfstaaten nach alternativen Waffensystemen Ausschau halten, um ihre Verteidigung zu stärken. Das neueste Album von BTS, Arirang, ist als erstes K-Pop-Album die 3. Woche in Folge an die Spitze der US-Charts Billboard 200 gelangt. Billboard gab am Sonntag bei der Ankündigung der neuesten Charts bekannt, dass Arirang die 3. Woche in Folge an der Spitze stehe. Es ist das erste Mal, dass ein Album eines K-Pop-Interpreten die 3. Woche auf Platz 1 der wichtigsten US-Album-Charts rangiert. Arirang, das 5. Studioalbum der 7-köpfigen Gruppe, fängt das BTS von jetzt und deren Identität ein. Es enthält insgesamt 14 Songs, darunter das Hauptlied Swim. Südkorea hat es zum dritten Mal in Folge in die Endrunde der FIFA U20 Fußballweltmeisterschaft der Frauen geschafft. Bei der AFC U20 Asienmeisterschaft der Frauen in Thailand gewannen die südkoreanischen Fußballerinnen das Viertelfinalspiel gegen den Gastgeber am Sonntag mit 1:2 nach Verlängerung. Im Halbfinale am Mittwoch trifft Südkorea auf Nordkorea. Mit dem Einzug ins Halbfinale qualifizierte sich Südkorea für die U20 Fußball-WM der Frauen 2026, die im September in Polen stattfinden wird. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer. Und nun die Vorschau für diese Woche. Am Montag geht es in unserer Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea um den Koreakrieg. Am Dienstag stellen wir in Literatur zum Hören das Volksmärchen Die Geschwister, die zur Sonne und Mond wurden vor. Am Mittwoch geht es in Schritte zur Wiedervereinigung um nordkoreanische Akrobatik als Teil der darstellenden Künste. Am Donnerstag spielen wir in Musik verbindet ein Lied über das Leben der Bauern im alten Korea. Am Freitag bringen wir unsere Hörerecke und insofern so nah ein Interview mit Ko Young-in, Koreanischlehrerin an deutschen Gymnasien. Am Samstag und Sonntag hören Sie unsere Popmusiksendung unterwegs mit Musik. Gute Unterhaltung mit den Programmen von KBS World Radio.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Kang Kyung-ah heißt Sie herzlich willkommen zur Kreuzung quer durch Korea am Montag. In unserer heutigen Ausgabe geht es um die Initiatorin der Jeju-Ole-Wanderwege, Ole-Trail, Seo Myung-suk, die am vergangenen Dienstag im Alter von 68 Jahren verstarb. Sie erfahren, wie Seo Myung-suk auf ihrer Pilgerreise auf dem Jakobsweg dazu inspiriert wurde, einen ähnlichen Weg in ihrer Heimat der Jeju-Insel zu schaffen. Im Anschluss danach hören Sie die Sportmeldungen. Im dritten Teil berichten wir darüber, dass 9 koreanische Werke beim weltweit größten Theaterfestival, Festival von Avignon, präsentiert werden, darunter auch eine Leseaufführung zum Roman der Nobelpreisträgerin Han Gang, Unmöglicher Abschied. Zum Schluss hören Sie unseren Ausdruck der Woche. 너의 말투, 또 너의 표정, 알 수 없잖아. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Sie hören Der kleine Prinz, gesungen von Jouk.
잊혀 누구도 볼 수가 없어 그렇게 오늘도 나 널 그리며 눈물이 흘러
Frau Myung-suk, die Initiatorin des Ole-Wanderwegs auf der Jeju-Insel und Gründerin des Projekts Jeju-Ole-Foundation, ist am vergangenen Dienstag im Alter von 68 Jahren an Krebs gestorben. Frau Myung-suk kam in Seogwipo nahe dem Berg Hallasan zur Welt. Ihr Vater stammte aus der Grenzstadt Musan am Fuße des Berges Paektusan, dem nördlichen Teil des koreanischen Territoriums. Ihr Vater, ein Deserteur der nordkoreanischen Volksarmee, gelangte bis nach Jeju, wo er ihre Mutter kennenlernte. Der Mann aus der nördlichen Provinz Hamgyong und die Frau aus Jeju bekamen drei Kinder im Abstand von jeweils 2 Jahren. Die Mutter betrieb auf dem Mehmarkt in Seogwipo ein ziemlich großes Gemischtwarengeschäft. Die Strände von Seogwipo wie Jagori und Wedolge waren damals Myung-suks Spielplatz. Sie bilden die Ole-Pfade 6 und 7 und bewahren die Erinnerung von Myung-suk an ihre Kindheit und Jugend. Ein Küstenfelsen kurz vor dem Ort Wedolje, der Sturmhügel genannt wird, ist der Platz, an dem sich Myung-suk alleine versteckte und weinte, nachdem sie von ihrer Mutter getadelt wurde. Die Zeit an der Universität in Seoul öffnete dem Mädchen aus Jeju die Augen. Sie besuchte die pädagogische Fakultät der Korea-Universität. Von einer älteren Kommilitonin, mit der sie ein Zimmer teilte, lernte sie viel über Politik und darüber, dass man eine politische Haltung haben sollte. Sie lernte zu verstehen, warum Studenten für die Demokratie des Landes kämpfen müssen. Nach ihrem Studienabschluss erhält Myung-suk einen Job beim Zeitschriftenverlag Shisa Journal. Als erste Frau übernimmt sie die Stelle der Leiterin der politischen Abteilung und Redaktionschefin. Im September 2006, einen Monat vor ihrem 50. Geburtstag, reiste sie nach Spanien, um eine Wanderung auf dem Jakobsweg zu machen. Myung-suk, die ein starkes Durchsetzungsvermögen hatte und sich gewöhnlich nicht unterkriegen ließ, hatte einen Burnout und wollte bei einer Wanderung auf dem Jakobsweg ein zweites Kapitel ihres Lebens beginnen. Sie erinnert sich, dass ihr Körper wie eine kaputte Maschine nicht mehr funktionierte und ihre Seele kalt und einsam gewesen war. Sie brach ganz bewusst mit ihrem Leben als Journalistin, das sie 23 Jahre lang geführt hatte, und lief 800 Kilometer bis zur Endstation des Jakobswegs Santiago de Compostela. Kurz vor dem Ende der Pilgerreise beschloss sie, in ihrer Heimat Jeju einen so schönen Wanderweg wie den Jakobsweg zu schaffen. Zurück in ihrer Heimat beginnt Myung-suk ernsthaft darüber nachzudenken, einen Wanderpfad anzulegen. Ihre beiden Brüder wurden zur Erkundung der Wege auf Jeju mobilisiert und es gab auch Unterstützung aus Seoul. 3 Frauen, darunter Anunju, ihre clevere ehemalige Junior-Kollegin aus der Zeit bei der Zeitschrift Shisa Journal, lebten gemeinsam mit Myung-suk in einem Haus und trieben die Planung des ersten Wanderwegenetzes in Korea voran. Im September 2007 wurde Kurs 1 des Jeju-Ole-Wandernetzes eröffnet. 5 Jahre später, im November 2012, wurde das gesamte Wegenetz, dann weitgehend vollständig ausgebaut, mit über 26 Routen rund um die Insel, die insgesamt 422 Kilometer umfassten. Auch danach wurden einzelne Kurse noch angepasst, erweitert, wie zum Beispiel Kurs 18.2. Heute sind es 27 Kurse von insgesamt 437 Kilometern Länge. Bis sich Ole Trail fest etablierte, gab es Höhen und Tiefen. Der Jeju Ole Trail hat keine Einnahmen aus Eintrittsgebühren und kämpfte daher ständig mit finanziellen Problemen. Da es kein richtiges Büro gab, musste man in der Anfangszeit mehrmals umziehen. Im Jahr 2012 ereignete sich ein Vorfall, bei dem eine Frau auf dem Ole-Weg Opfer eines Verbrechens wurde. Damals weinte Song Myung-suk lange und sagte, als Frau habe sie gedacht, sie hätte einen Weg geschaffen, auf dem Frauen sicher gehen können. Ole ist ein Wort aus dem Jeju-Dialekt und bedeutet so viel wie ein schmaler Weg zwischen den Häusern. Jeju Ole erwies sich als ein großer Erfolg. Nachdem Ole als eine neue Art des Reisens auf großen Anklang gestoßen war, brach landesweit ein Boom des Wander- und Pilgerreisens aus. Die Wanderwege verbinden langsames Reisen mit einem Naturerlebnis und Begegnungen mit Einheimischen. Die traditionellen Märkte auf der Jeju-Insel waren überfüllt von Touristen und selbst kleine lokale Nudelrestaurants wurden zu beliebten Lokalen, für die man Schlange stehen musste. Song Myung-suk, die Tochter einer Markthändlerin, hielt konsequent an dem Prinzip fest, dass der Olle-Weg unbedingt im Dorf beginnen und im Dorf enden müsse. Wenn es einen Markt gibt, müsse man dort vorbeigehen. Je mehr die sogenannten Olle-Wanderer die Wege gingen, desto größer wurde Jeju und auch die Aufenthaltsdauer der Touristen verlängerte sich. Dass nach dem Olle-Boom ein regelrechter Zuzug nach Jeju einsetzte, ist kein Zufall. Nach Stand von 2025 sind 13 Millionen Menschen mindestens einmal den Olle Trail gegangen. Jedes Jahr kommen 4.500 Menschen hinzu, die das gesamte Olle-Wandernetz mit all seinen Etappen bewandern. Olle dient auch als Vorbild für Wanderwege in anderen Ländern, wie dem Kyushu-Olle und Miyagi-Olle in Japan und dem Mongol-Olle in der Mongolei. Und wir machen weiter mit den Meldungen vom Sport. Am Mikrofon ist Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Die unangefochtene Spitzenathletin im Frauen-Einzel-Badminton An Se-young hat den Gipfel Asiens erreicht und damit den großen Erfolg eines Grand Slams bei Major-Turnieren perfekt gemacht.
Die Weltranglistenerste im Frauen-Einzel besiegte im Finale der Badminton-Asienmeisterschaften im chinesischen Ningbo die zweitplatzierte Wang Tiyi mit 2:1 und krönte sich zur Siegerin. Mit diesem Sieg vollendete sie ihren Grand Slam. Im Badminton gibt es offiziell keinen Grand Slam. An Se-young hat jedoch ihre Titel bei großen Turnieren wie den Olympischen Spielen, den Weltmeisterschaften und den Asienspielen als Teil eines Grand Slam bezeichnet und sich das Erreichen dieses Grand Slam zum Ziel gesetzt.
An hatte bereits bei 3 Major-Turnieren, den Weltmeisterschaften, Asienspielen und Olympischen Spielen die Spitze erreicht. Nur bei den Asienmeisterschaften hatte sie bisher kein Glück. Mit dem diesmaligen Sieg bei den Asienmeisterschaften konnte sie diese einzige noch verbliebene Lücke schließen.
Es gibt zwar keine offizielle Statistik, laut der eigenen Analyse des koreanischen Badmintonverbands und von Yonhap News gibt es einschließlich An Se-young nur 4 koreanische Spieler, die bei den 4 Turnieren in derselben Disziplin den Titel gewonnen haben. Dies sind Park Ju-bong, Kim Moon-soo und Kim Dong-moon. Es handelt sich aber um Männer und sie gewannen den Grand Slam im Doppel. Mit dem diesmaligen Triumph gelang An Se-young ein historischer Erfolg, der seit Kim Dong-moons Rekord von 1999 ganze 27 Jahre auf sich warten ließ.
An Se-young zeigte bei dem Turnier in Ningbo bereits im ersten Satz eine überlegene Leistung. Beim Stand von 4:5 drehte sie mit 3 Punkten in Folge das Spiel, legte anschließend Serien von 5 und 4 Punkten nach und zog damit schnell davon. Im zweiten Satz fiel die entschlossene Gegenwehr von Wang Jie jedoch umso heftiger aus.
Wang setzte An Se-young gleich zu Beginn mit 5 Punkten in Serie unter Druck, gab während des gesamten Satzes die Kontrolle nicht aus der Hand und dominierte das Spielgeschehen. An Se-young versuchte zwar aufzuholen, konnte das Blatt jedoch nicht mehr wenden.
Im dritten Satz zeigte An Se-young dann Nervenstärke. Von Beginn an spielte sie offensiv und eilte früh auf 9:3 davon. Der Sieg schien fast schon sicher. Zwar musste sie in der Mitte des Satzes beim Stand von 15:15 den Ausgleich nehmen und geriet kurzzeitig unter Druck, doch mit 4 Punkten in Folge setzte sie sich erneut ab, ließ Wang Ji keine Chance mehr zur Aufholjagd und sicherte sich schließlich den Sieg. Und hier die nächste Meldung. Sun Heung-min erzielte sein erstes Saisontor aus dem freien Spiel und führte seinen Verein Los Angeles FC zu einem deutlichen Sieg.
Sun Heung-min stand im Viertelfinal-Heimspiel des CONCACAF Champions Cup 2026 gegen die mexikanische Mannschaft Cruz Azul in der Startelf und erzielte in der 30. Minute den Führungstreffer. Sun Heung-min spielte als einzige Sturmspitze und verwertete eine flach hereingespielte Flanke von Mathieu Jonnier.
Es war Sun Heung-mins erstes Feldtor in dieser Saison. Sun Heung-mins einziges Tor in diesem Jahr war bislang ein verwandelter Elfmeter im ersten offiziellen Saisonspiel am 18. Februar im Hinspiel der ersten Runde des Champions Cups gegen Real España. Einschließlich der Tore bei allen der Spielen war es für Sun Heung-min der erste Treffer nach 12 Spielen. In der aktuellen Saison hat Sun damit 2 Treffer und 11 Assists in 11 Spielen auf dem Konto. Und nun zur letzten Meldung. Shorttrack-Königin Cho Min-jung stellte bei den letzten Qualifikationswettbewerben für die Auswahl in die Nationalmannschaft erneut ihre herausragende Form unter Beweis und belegte in 5 von 6 Wettbewerben den ersten Platz.
Cho Min-jung erreichte im Mukdong-Eisstadion in Seoul im Finale über 1000 Meter. Bei der zweiten Qualifikation für die Shorttrack-Nationalmannschaft 2026-27 mit einer Zeit von 1 Minute 32,026 Sekunden als erste das Ziel. Den Tag davor hatte sie über 500 Meter und 1500 Meter den ersten Platz belegt und eine überragende Leistung gezeigt. Beim ersten Wettbewerb über 1500 Meter in der ersten Runde kam sie nur auf Platz 3. Danach zeigte sie sich in Bestform und gewann daraufhin alle Wettkämpfe in allen 5 Disziplinen. Damit sammelte sie 183 Ranglistenpunkte und rückte in der Gesamtwertung der Frauen auf Platz 1 vor. Mit der Nominierung für die Nationalmannschaft wird sie in der kommenden Saison als Nationalsportlerin noch einmal alles geben.
Cho Min-jung ist im Shorttrack legendär. Bei 3 Olympischen Spielen, an denen sie teilnahm, von Pyeongchang bis zu den Spielen in Mailand Cortina in diesem Jahr, gewann sie 4 Gold- und 3 Silbermedaillen. Mit 7 Medaillen bei Olympischen Spielen hält sie auch den Rekord der meisten olympischen Medaillen, die ein koreanischer Athlet je gewonnen hat. Nach den Olympischen Winterspielen in Mailand hatte sie ihren Rücktritt von den Olympischen Spielen erklärt. Nach Abschluss der ersten Qualifikationsrunde gab sie zudem an, ihre Karriere in der Nationalmannschaft nach der Saison 2026-27 zu beenden.
Kim Seok-hee, die 3-mal in Folge olympisches Staffelgold gewann, belegte mit 77 Ranglistenpunkten hinter Cho Min-jung den 2. Platz in der Gesamtwertung der Frauen. Kim Gi-li und Im Jong-un, die bei den ISU-Weltmeisterschaften 2026 jeweils 2 Titel gewonnen hatten, werden gemäß den Regularien automatisch für das Frauen- und Männernationalteam der kommenden Saison nominiert.
Das war's dann auch für heute mit den Sportnachrichten.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Neun koreanische Werke der darstellenden Künste wurden in das offizielle Programm des weltweit größten Festivals für darstellende Künste, des Festival d'Avignon, aufgenommen. Darunter befindet sich auch eine Lesung aus dem Roman »Unmöglicher Abschied« von der Nobelpreisträgerin Han Gang. Das Organisationskomitee des Festival d'Avignon gab bekannt, dass ein Programm mit unter anderem 9 koreanischen Werken festgelegt worden sei, darunter eine Leseaufführung des Romans von Han Gang »Unmöglicher Abschied«. Die Veranstaltung findet vom 4. bis 25. Juli statt. Es ist das erste Mal seit 28 Jahren, dass koreanische Werke auf die offizielle Bühne des Festivals kommen. Autorin Han Gang wird Festivalbesucher und Leser persönlich treffen, was für besondere Aufmerksamkeit sorgt. Beim diesjährigen Festival wurde außerdem Koreanisch zur Gastsprache ernannt. Zum ersten Mal wurde für dieses Programm, das die Kunst und Kultur eines bestimmten Sprachraums in den Mittelpunkt stellt, eine asiatische Sprache ausgewählt. Das Organisationskomitee erklärte, die koreanische Sprache sei das Tor zur koreanischen Kultur, die sich durch Literatur, Film, Serie, Musik und Kulinarik weltweit verbreitet. Das Festival lädt dazu ein, durch die darstellenden Künste tiefere Ebenen der koreanischen Kultur zu entdecken. Die Lesung von Hangangs Roman »Unmöglicher Abschied« wird unter dem französischen Titel »Der Vogel« am 15. und 16. Juli im Ehrenhof des Papstpalastes auf die Bühne gebracht. An dieser Aufführung wirken die französische Schauspielerin Isabelle Huppert und die koreanische Schauspielerin Lee Hye-young gemeinsam mit. Es handelt sich um eine Koproduktion des Seoul International Performing Arts Festival und des Festival d'Avignon, die im Oktober auch in Seoul zu sehen sein soll. Hangang wird am 12. Juli zu einem Gespräch mit den Lesern in Avignon anwesend sein. Auch bei anderen wichtigen Programmen des Festivals wird man sie sehen können, wie das Organisationskomitee mitteilte. Während des Festivalzeitraums soll das K-Stage Rendezvous stattfinden, an dem mehr als 50 Fachleute der darstellenden Künste, darunter Programmverantwortliche und Kritiker aus aller Welt teilnehmen. Dabei sollen Möglichkeiten der Zusammenarbeit, Koproduktion und des Vertriebs mit koreanischen Künstlern ausgelotet werden. Auch im Korea-Pavillon der 61. Biennale in Venedig, die offiziell am 9. Mai eröffnet wird und 7 Monate lang dauert, wird man der Autorin Hangang begegnen können. Im Korea-Pavillon findet dieses Jahr eine Ausstellung unter dem Titel »Raum der Befreiung, Festung und Nest« statt. Die Installationsarbeit »The Funeral« der Autorin Hangang wird gemeinsam in der Murning Station ausgestellt. Das Werk wurde erstmals 2018 bei der Carnegie International in den USA präsentiert und stellt eine Szene dar, in der kahle, schwarze, verbrannte Bäume dicht gedrängt in einer weißen Schneelandschaft stehen. Es ist ein Werk, das der Trauer um die Opfer des Jeju-Aufstands vom 3. April 1948 gewidmet ist und die historischen Wunden visuell zum Ausdruck bringt.
Ausdruck der Woche. Es ist schon wieder Zeit für unsere Montagsrubrik Ausdruck der Woche. Dieser Beitrag wird von einer KI-erzeugten Stimme gesprochen. Auch in dieser Woche stellen wir Ihnen wieder einen nützlichen Ausdruck aus dem koreanischen Alltag vor. Wie immer kurz erklärt und leicht verständlich, sodass Sie ihn direkt anwenden können. Diese Woche haben wir ein Wort für Sie, das wahrscheinlich jeder K-Pop-Fan schon einmal gehört hat. Taebak. Ursprünglich ist Taebak ein Nomen und bedeutet so viel wie ein riesiger Erfolg oder ein großer Gewinn. Im Alltag wird es heute aber vor allem als Ausruf verwendet, nämlich dann, wenn man überrascht ist. Sowohl im positiven Sinne, wenn etwas richtig toll ist, als auch wenn etwas schockierend ist. Übrigens wurde der Ausdruck im Jahr 2021 sogar neu in das Oxford English Dictionary aufgenommen. Das sorgte in Südkorea für einiges Aufsehen. Wer weiß, vielleicht findet Taebak ja irgendwann auch seinen Weg in den Duden. Weitere Inhalte zu dieser Rubrik finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal. Suchen Sie einfach nach @kbsgerman. Wir hoffen, Ihnen hat unser heutiger Ausdruck gefallen und dass Sie sich schon auf die nächste Folge von Ausdruck der Woche freuen.
Das war's dann auch wieder in Kreuzung quer durch Korea. Mit dem Lied Löwenzahn, gesungen von Ujo, verabschieden wir uns für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Yeah.
싶어
사랑해요
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lapje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight for My Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg aus dem Jahr 2017, eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist Anhamyeon ande. Anhamyeon ande heißt auf Deutsch wörtlich so viel wie könntest du das nicht lassen oder könnte ich das nicht lassen. Tatsächlich entspricht das aber dem Deutschen muss das wirklich sein oder muss ich das wirklich machen? Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Ko Dong-man hat mit Kampfsport angefangen und soll gegen seinen Erzfeind Kim Tak-soo kämpfen. Choi-era macht sich Sorgen und versucht, Tung-man davon abzuhalten. Doch Tung-man erklärt dir, warum dieser Kampf so wichtig ist.
"네가 김탁수한테 맞을 생각만 하면 막 속이 다 울렁거린다고. 진짜 좀 안 하면 안 돼? 그냥 걔 잊고도 잘 살았잖아. 아 김탁수랑은 다시 붙지 말라고.
나 하루도 잊은 적 없는데?
An einer Stelle sagt Era hier, anhamyeon ande? Muss das wirklich sein?
안 하면 안 돼?
안 하면 안 돼?
안 하면 안 돼?
Mit anhamyeon ande kann man zum einen versuchen, sein Gegenüber von etwas abzuhalten. 노래 좀 안하면 안 돼? 미안해, 방해됐구나. Musst du die ganze Zeit singen? Es tut mir leid, dass ich dich gestört habe. Hier noch ein Beispiel. 매번 성질 부리는 거 안하면 안 돼? 어, 노력할게. Musst du dich immer so aufregen? Okay, ich versuche es nicht zu machen. Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
매번 성질 부리는 거 안 하면 안 돼?
어, 노력할게.
매번 성질 부리는 거 안 하면 안 돼?
어, 노력할게. 매번 성질 부리는 거 안 하면 안 돼?
어, 노력할게.
매번 성질 부리는 거 안 하면 안 돼?
어, 노력할게.
Zum anderen kann man damit auch um Erlaubnis oder Zustimmung bitten, wenn man etwas nicht machen möchte. 오늘 야근 해야 해? 안 하면 안 돼? 오늘 약속이 있어. Wir müssen heute Überstunden machen. Muss das wirklich sein? Ich bin verabredet. Hier noch ein Beispiel. 우리 오늘 운동하러 가자. 안 하면 안 돼? 오늘은 너무 피곤해. Lass heute zum Sport gehen. Muss das sein? Ich bin zu müde. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
우리 오늘 운동하러 가자.
안 하면 안 돼? 오늘은 너무 피곤해.
우리 오늘 운동하러 가자.
안 하면 안 돼? 오늘은 너무 피곤해. 우리 오늘 운동하러 가자.
안 하면 안 돼? 오늘은 너무 피곤해.
우리 오늘 운동하러 가자.
안 하면 안 돼? 오늘은 너무 피곤해.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie anhaemyeon ande einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Willkommen zur KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Anhand von entscheidenden Ereignissen der vergangenen 8 Jahrzehnte verfolgen wir die Entwicklung Koreas seit seiner Befreiung im Jahr 1945 und seinen bemerkenswerten Aufstieg zu einer der einflussreichsten Nationen der Welt. In der heutigen Folge geht es um das zerstörerischste und schmerzhafteste Ereignis der koreanischen Geschichte, um den Koreakrieg. Juni 1950, 7 Uhr morgens.
임시 뉴스를 말씀드리겠습니다. 오늘 새벽 북한 공산 괴뢰군이 38선 전역에 걸쳐서 남침을 개시하였...
Die erste Person, die von der Invasion durch Nordkorea berichtete, war Nachrichtensprecher Wee Jin-lo vom Seoul Chungang Broadcasting Station, dem Vorläufer von KBS.
아침에 그 방송을 하고 있는데 그 창밖으로 나무에
Ich hatte am Morgen eine Sendung. Ich sah aus dem Fenster und sah, wie die regennassen Blätter draußen im Licht schimmerten. An so einem so friedlichen Morgen haben sie uns überfallen.
Ein Veteran erinnert sich.
Es war so neblig, dass ich nicht erkennen konnte, was vor mir lag. Dann hörten wir Schüsse, der Krieg begann.
Damals kam es in der Grenznähe zwischen Nord- und Südkorea häufiger zu kleineren Scharmützeln.
Erst dachten wir, es wäre wieder nur eines dieser kleinen Gefechte. Aber schon einen Tag später war alles anders.
Entgegen aller Erwartungen handelte es sich um einen echten Krieg. Er sollte 3 Jahre andauern, massive menschliche und materielle Verluste mit sich bringen und zur Spaltung der koreanischen Halbinsel führen. Die größte Tragödie in der Geschichte des koreanischen Volkes. Am 15. August 1945 war Korea von der japanischen Kolonialherrschaft befreit worden, doch die Freude war nur von kurzer Dauer. Die Sowjetarmee besetzte das Gebiet nördlich des 38. Breitengrades, während im Süden amerikanische Truppen stationiert wurden. 1948 entstanden 2 eigenständige Regierungen, eine freie demokratische Regierung im Süden und eine kommunistische im Norden. Damit eskalierte die ideologische Spannung auf der Halbinsel. Am 25. Juni 1950, es war ein Sonntag, um 4 Uhr morgens. Nordkorea überquerte ohne Vorwarnung die Grenze. Es gab keine Kriegserklärung. Shin Byung-ju, Professor für Geschichte an der Konguk-Universität, erklärt diesen Schicksalstag.
Die Lage war günstig für Nordkorea, da Kim Il-sung militärische Unterstützung aus Russland erhielt und China im Oktober 1949 kommunistisch geworden war. Nordkorea war besser bewaffnet, unter anderem mit russischen Panzern, und die US-Truppen hatten Südkorea zu diesem Zeitpunkt verlassen. Der Angriff erfolgte an einem Sonntagmorgen, als alle schliefen. Die südkoreanische Armee hatte keine Panzer, was Nordkoreas schnellem Vorrücken den Weg ebnete. Südkorea war zahlen- und waffenmäßig unterlegen und stand dem Überraschungsangriff machtlos gegenüber.
Kurz nach Kriegsbeginn fiel Kaesong und nur 3 Tage später wurde Seoul eingenommen. Die UN reagierte schnell. Der Sicherheitsrat klassifizierte den Angriff als Invasion und forderte Nordkorea auf, sich hinter den 38. Breitengrad zurückzuziehen. Die Lage war weiterhin kritisch. Nach dem Zusammenbruch der Verteidigungslinie am Fluss Han zogen sich südkoreanische und UN-Truppen Anfang August nach Daegu im Südosten zurück. Am 15. September aber wendete sich das Blatt. Möglich wurde dies durch die Landung der US-Truppen in Incheon. Professor Shin erläutert diese Schlüsseloperation.
Damals standen sich die gegnerischen Truppen am Fluss Nakdong gegenüber. Statt einen Frontalangriff zu starten, war es für Südkorea strategisch sinnvoller, die nordkoreanischen Streitkräfte durch eine Landung in Incheon von hinten anzugreifen. Da Nordkorea tief in den Süden vorgedrungen war, hatten sich seine Versorgungslinien stark verlängert. Wenn die südkoreanischen Verbündeten in Incheon landeten und die nordkoreanische Armee von hinten angriffen, wäre diese eingekreist und ihre Nachschubwege wären abgeschnitten. So wurde die Landung bei Incheon geplant.
Die extremen Gezeiten des Westmeeres machten die Operation riskant. Die Erfolgschancen standen, so heißt es, bei 1 zu 5.000. Doch General Douglas MacArthur setzte die Operation durch. Mit rund 75.000 UN- und südkoreanischen Soldaten sowie 261 Kriegsschiffen überraschte er den Feind. Incheon wurde zurückerobert. Professor Shin erklärt.
Ja, Incheon 상륙작전을
Südkorea und seine Verbündeten griffen die nordkoreanischen Truppen nun von hinten an und schnitten deren militärische Nachschublinien ab. Die Nordkoreaner waren isoliert und die UN-Truppen nutzten die Gelegenheit, um die nordkoreanischen Streitkräfte nach Norden zurückzudrängen. Die Nordkoreaner waren in eine Falle geraten und der Erfolg der Incheon-Landung wurde zum entscheidenden Wendepunkt des Koreakrieges zugunsten des Südens.
6.25-전쟁의 전세가 바뀌는 결정적인 순간이 되었습니다.
Drei Tage nach der Landung wurde Seoul zurückerobert. Am 28. September wurde die südkoreanische Flagge erneut in der Hauptstadt gehisst. Einige der Helden von damals berichten.
Ich begriff, dass wir unser Land zurückerobert hatten. Als die Flagge wieder wehte, war ich überwältigt.
가슴이 그냥 벅차고
Mein Herz pochte und ich war sprachlos vor Rührung.
Dieses Lied mit dem Titel »Gute Nacht, Kameraden« besingt den Vormarsch der alliierten Truppen Richtung Norden nach der Rückeroberung Seouls. Nach dem Erfolg der Landung bei Incheon rückten UN und südkoreanische Truppen rasch vor. Mitte Oktober fiel Pyongyang, im November erreichte man den Fluss Amnok. Doch wieder geschah etwas Unerwartetes. Die schwer bewaffnete chinesische Armee griff nun in den Krieg ein und attackierte die Westfront. Die UN-Verteidigung brach zusammen. Professor Shin.
Der ausschlaggebende Grund für den Eintritt des chinesischen Militärs in den Koreakrieg war die Befürchtung, dass die UN-Truppen möglicherweise die Mandschurei oder sogar das chinesische Kernland einnehmen könnten. Es war mitten im Winter, eisig kalt, und allein der Lärm der chinesischen Soldaten reichte aus, um die südkoreanischen und die UN-Truppen zu verunsichern. Der Einsatz der chinesischen Armee zwang die alliierten Streitkräfte am 4. Januar 1951 zum Rückzug von der Grenze zwischen Nordkorea und China in den Süden.
Ende Dezember überquerten chinesische und nordkoreanische Truppen erneut den 38. Breitengrad. Am 4. Januar fiel Seoul. Die UN-Truppen zogen sich bis nach Pyeongtaek zurück, starteten dann jedoch eine Gegenoffensive. Im März wurde Seoul zurückerobert. Bis Ende März erreichten sie wieder den 38. Breitengrad. Es begann ein verlustreicher Stellungskrieg. Die ersten Waffenstillstandsverhandlungen begannen im Juli 1951.
한쪽이 일방적으로 우위를 차지하기
Da keine Seite entscheidend gewann, zog man in Erwägung, den Krieg vorübergehend zu beenden. Der Grenzverlauf sollte am Tag des Waffenstillstands festgelegt werden, weshalb beide Seiten zuvor noch möglichst viel Territorium erobern wollten. Die südkoreanischen Truppen kämpften besonders heftig in der Provinz Gangwon-do im Osten. Aus diesem Grund verläuft die Grenze in Gangwon-do weiter nördlich als in anderen Regionen. Im Gegensatz dazu wölbte sich die Westfront in der Provinz Gyeonggi-do weiter nach Süden, wodurch Nordkorea im Westen mehr Land erhielt. Etwa zwei Jahre lang befanden sich beide Seiten in einem zermürbenden Stellungskrieg, der zahlreiche Opfer unter Soldaten und Zivilisten forderte.
Der Waffenstillstand wurde am 27. Juli 1953 geschlossen, fast genau drei Jahre nach Kriegsbeginn. Der Vertrag sah die Einstellung aller Feindseligkeiten vor, den Austausch von Kriegsgefangenen und die Einrichtung einer entmilitarisierten Zone, DMZ, 4 Kilometer breit entlang der Waffenstillstandslinie.
Der Waffenstillstand war insofern bedeutend, als er dem brutalen Krieg ein Ende setzte, allerdings nicht vollständig, sondern nur vorübergehend. Er bewahrte beide Seiten lediglich davor, weiterhin Ressourcen zu verschwenden und menschliche Verluste zu erleiden. Seit dem Ende des Koreakriegs sieht sich Südkorea stets mit Kriegsdrohungen durch Nordkorea konfrontiert. Insofern, als man sich technisch gesehen weiterhin im Kriegszustand befindet, war das Ergebnis der Verhandlungen damals im Grunde enttäuschend.
Laut unterschiedlichen Quellen starben oder wurden verwundet 620.000 südkoreanische Soldaten, 640.000 nordkoreanische Soldaten und etwa 2 Millionen Zivilisten, 990.000 im Süden und über 1 Million im Norden. Der Krieg hinterließ unzählige Waisen, Witwen und über 10 Millionen getrennte Familien. Die Infrastruktur des Landes, Straßen, Brücken, Schulen, Wohnhäuser, wurde weitgehend zerstört. Der größte Schaden aber waren die Teilung des Landes und die traumatischen Erinnerungen.
Ich höre Bomben in meinen Träumen. Wenn Kinder in der Wohnung über mir herumlaufen, zucke ich zusammen, weil es mich an die Bomben erinnert. Ich träume von den Kämpfen, vom Feind, von Gefechten am Paegunsan und Chirisan. Die Bilder verfolgen mich. Mein Vater schrie im Schlaf. Meine Mutter weckte ihn. Er war schweißgebadet. Erst später begriff ich, wie viel Angst ich damals hatte.
Im Bewusstsein des koreanischen Volkes ist der Krieg noch immer nicht zu Ende. Sie hörten den dritten Teil der KBS World Radio Sonderserie 80 Jahre Unabhängigkeit Republik Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.